Wenn man hier vorne sitzt, da weiß man nie, wer alles hinter einem ist. Es sei denn, der Gesang verrät das, da ist was dahinter. Ja, ich freue mich, wieder bei euch zu sein. Ich habe einen Weg ohne weiteres gefunden. Ich möchte kurz auf diese Lesung, die Samuel hier vorgetragen hatte, zurückkommen. Es war 1965, ich weiß es ziemlich genau. Es war unser erstes Jahr in Runzhausen und ich musste wegen einer Erkrankung, die ich noch von der Bundeswehr nach Hause gebracht hatte, immer wieder zu Kontrollen nach Dillenburg zu einem Arzt, nach Marburg zu einem Arzt. Und damals hatte ich noch kein Auto, ich fuhr mit dem Moped, aber ich fuhr mit dem Moped bis Gladenbach und dann mit dem Zug bis Marburg. Also musste ich zum Bahnhof. Ich gehe die Bahnhofstraße entlang und auf der Brücke steht eine junge Frau und brüllt, was sie nur brüllen kann: Jesus ist wiedergekommen! Boah, dachte ich, wo warst du dann? Also habe ich mich sofort in die Diskussion mit ihr eingelassen, denn ich hatte ein Hintergrundwissen zur Wiederkunft aus meiner früheren Gemeinde in Hamburg. Der damalige Leiter Friedrich Heidmüller war endzeitbeflissen. Er hat sich da sehr viel mit Gedanken gemacht. Es gibt heute noch Schriften von ihm, die man im Internet lesen kann. Das ist erstaunlich, obwohl er 1966, 67 gestorben ist. Und zwar das feste prophetische Wort. Falls jemand da lesen will, der muss mal gucken. Ich habe es bis jetzt noch nicht gefunden, aber ich bin nicht so ein Freak da. So, weiter zu dieser Begebenheit auf der Brücke. Ich diskutiere mit dieser Frau, war eine Holländerin, und ich frage, wo ist das denn passiert, warum habe ich da nichts von erfahren und so. Und dann sagt sie, ja, in der Nähe von Amsterdam, da ist jetzt und da sind jetzt wie viele zusammengekommen, die warten darauf auf weitere Anweisungen. Ne? In dem Moment, während sie mir das erklärt, kommt ein Mann ganz schnell und sagte, Mensch, das ist ja eine tolle Nachricht, kann ich auch von den Blättchen noch welche kriegen? Ich hatte so Zeitungen gehabt, ja, so groß vielleicht wie dieses Blatt hier, DIN A4. Und, aber gerne, ich helfe ihn verteilen. Und da greift sie und gibt ihm so einen Stapel und er geht zum Geländer von der Brücke und schmeißt ihn in den Lahn. So ein Scheiß, sagt er, sowas kann man doch nicht verteilen. Das ist doch Leuteverdummung. Nun weiß ich nicht, war das ein Gläubiger oder ein Atheist, weil beides ist möglich in Marburg. Und so ist der Text eigentlich, der ist gar nicht so abwegig. Viele werden kommen und werden Dinge erzählen, die gar nicht stimmen. Also da war ich geeicht, denn der Friedrich Heidmüller hat mindestens einmal im Monat eine Endzeitpredigt gehalten. Und da hat man, in dieser Zeit hat man noch in der Erwartung gelebt, aber heute, ich weiß es nicht. Himmelreich, Gottes neue Welt, das ist meine Erzählbotschaft, also ich nenne das nicht Predigt für diesen Gottesdienst, die ich mit Gleichnissen von Jesus aus dem Matthäusevangelium und anderen Kurzgeschichten erzählen werde. Genauso wie die Jünger damals fragten, Herr, warum sprichst du alles in Gleichnissen, wenn du zu den Leuten redest. Du kannst ja auch anders. Und sie verstanden das einfach nicht. Und so werde ich auch hin und wieder gefragt, warum predigst du nicht genauso wie die anderen, sondern erzählst Geschichten? Ja, das liegt mir vielleicht so ein bisschen im Blut. Ich habe früher Sonntagsschule gemacht, über 20 Jahre, und ich hatte immer die große Gruppe. Und wir haben eine Riesentruppe gehabt, wir haben 60 Kinder in der Sonntagsschule gehabt. Das muss man sich auf dem Hintergrund von der Dorfgröße, 650 Einwohner damals, mal auf der Zunge zergehen lassen. Und ich hatte immer die Großen, mit denen die anderen nicht fertig wurden. Ich wurde wieder mit dem Kleinen nicht fertig, also ich hatte immer die Großen. Und da habe ich schon gemerkt, Geschichten erzählen, da waren sie ruhig. Die hörten zu. Und die nächste Beobachtung habe ich gemacht. Ich bin immer wieder im Altenheim im Einsatz. Und da kann ich mit normalen Predigten, das machen andere ich nicht, kaum kommen die Leute schlafen. Oder sie haben zumindest die Augen zu. Okay, sie haben die Augen zu. Aber wenn ich den Geschichten erzähle, da sind sie hellwach. Und darum habe ich mir das zu eigen gemacht. Mit dieser Form will ich aber auch Freude am Bibellesen wecken. besondere Ereignisse oder Personen aus einem Bibelbuch sammeln und erzählen, weitergeben. Es ist schwierig, zum Beispiel vom Reich Gottes, vom Himmelreich zu erzählen, zu reden. Es wird oft nicht verstanden, dass sich alles verändert, sogar aufhören wird. Und die Gleichnisse und Geschichten sollen helfen, das zu verstehen. Und wenn wir besser, ich wünsche mir, dass das die Leute, auch gerade die Gläubigen, viel mehr mit der Schrift verwurzelt wären, dann wäre auch manches Erzählen überflüssig. Und Jesus war ein guter Erzähler. Er vermittelte Sachverhalte aus dem Alltag anschaulich durch Vergleiche. Ein Drittel seiner Lehre, so behaupten es Ausleger, machte er mit Gleichnissen deutlich. Die Bibel sagt, dass alles sagte Jesus den Menschen mit Gleichnissen. Er sagte ihnen nichts ohne Gleichnisse. Und seine Gleichnisse sind alltagstauglich und weltbekannt. Einige Male haben sie ins Bild gesetzt. Das Gleichnis vom verlorenen Sohn aus dem Lukasevangelium hat zum Beispiel Rembrandt eindrucksvoll gemalt. Vermutlich ist es auch das bekannteste Gleichnis. Selbst Menschen, die mit der Bibel nichts anfangen können oder wollen, benutzen Wortwendungen aus dem Gleichnis. Das hört man auch immer wieder in Shows, im Fernsehen und sowas, dass da Bibelworte genannt werden. Ob die sich dessen bewusst sind, dass das Bibelworte sind? Es ist keine Volksweisheit, kein Volksspruch. Und zum Beispiel Wortwendung wie der Vater und Sohn streiten zum Beispiel. Und da sagt der Vater, du bist ein verlorener Sohn. Und wenn die das wüssten, dass das Wort in der Bibel steht, vielleicht würden sie es nicht benutzen. Was versteht man aber unter Gleichnissen? Ein Gleichnis, auch eine Behauptung der Ausleger, ist eine irdische Geschichte mit einer himmlischen Bedeutung. Eine geistliche Wahrheit, also etwas für uns Unbekanntes, wird mit Bekannten aus dem Alltagsleben verglichen. Und bevor Jesus ein Gleichnis erzählt, kommt vorher meistens der kurze Satz, das ist wie beim. Und dann kommt die Geschichte. Jesus war auch ein guter Prediger. Er predigte 3 Tage am Stück. Auch wenn der Magen knurrte, haben die Leute zugehört. Johannes allerdings wirft ein Ereignis hinein, berichtet darüber, einmal hat er alle Zuhörer vom Hocker gerissen, die Predigt war ihm zu hart. Wer kann das ertragen? Und sie sind alle weggegangen. Nun steht der Meister mit seinen Jüngern alleine da und nach einer Weile fragt er sie, warum geht ihr nicht mit den Leuten mit? Und da ist Petrus. Der Petrus sagt dann sofort und voller Euphorie, wo sollen wir denn hingehen, Meister? Du hast Worte für das ewige Leben. Auf die Frage der Jünger, warum er alles mit Gleichnissen erklärt, bekommen sie sofort eine verständliche, aber gleichzeitig auch eine irritierende Antwort. Jesus sagt, wer viel hat, dem wird man noch mehr geben, dass er mehr als genug haben wird. Wer aber wenig hat, dem wird das Wenige auch genommen, das er hat. Doch ob jemand viel oder wenig hat, hat nichts mit materiellen Dingen zu tun. Dickes Auto, großes Haus, das hat heute sowieso jeder. Viel haben bedeutet, sich auf Jesus und seine Botschaft einzulassen. Wenig haben heißt, Jesus und seine Botschaft zu ignorieren. Der hat dann auch vergebens zugehört. Das ist doch aber gegen das Gleichheitsgesetz, würdest du sagen. Ist heute sehr wichtig, das zu bedenken. Aber darüber diskutieren wir ein andermal vielleicht. Heute geht es um Gleichnisse. Jesus erklärt den Jüngern und uns seine Antwort. Euch hat Gott die Geheimnisse seiner Pläne erkennen lassen, als er begonnen hat, seine Herrschaft in der Welt aufzurichten. Und alle, die die Bibel lesen, sind besser dran. Sie müssen oft gar keine Erklärung hören, denn da steht eigentlich alles schwarz auf weiß. Den anderen hat er dieses Erkennen nicht gegeben, weil sie ihm sowieso nicht glauben wollen. Das erste Gleichnis handelt vom Ackerbau. Säen und Fischen sind die ältesten Arbeiten für die Grundnahrungsmittel, um zu überleben. Den Acker bebauen war früher eine harte Arbeit. Und ich weiß nicht, wie weit hier noch Ackerbau, sagen wir mal so in den 80er Jahren spätestens betrieben wurde. dann werden die meisten, die hier sitzen, das gesehen haben, was das für ein Kraftakt war, obwohl man da schon Trecker hatte. Der Bauer lief, und das kenne ich aus meiner Kindheit und später auch noch aus meiner Jugend, das habe ich in Runzhausen noch gesehen, der Bauer lief viermal zu Fuß über den Acker, erst pflügen, dann zerkleinern. Jetzt konnte der Sämann mit der Hand den Samen aus einem Tuch, das er rechts, wenn er Rechtshänder war, links, wenn er Linkshänder war, aus einem Tuch rausnehmen und in so einem großen Bogen vor sich werfen, während er immer weiter lief. Am Ende musste er nochmal durch, da wurde geeckt, damit der Samen etwas mit Erde bedeckt wird, damit die Vögel es nicht wegfressen. Eine andere Methode war schon rationeller, eine Art Maschine auf vier Beinen. Man legte einen gelöcherten Sack mit Saatgut auf den Rücken von einem Esel, der nach beiden Seiten überhing. Und bei diesem ungleichen Gelände läuft der Esel etwas stachsig, dadurch rüttelte sich dieser Sack und aus den Löchern fielen Körner auf die Erde. Und der Bauer musste das nicht mehr tragen, aber der musste trotzdem daneben laufen. Wer weiß, wo der sonst hingelaufen wäre, der Esel. Keine dieser Methoden war kräfte- oder zeitsparender oder eine besser als die andere. Mich tröstet es aber, der Bauer und der Esel, dass der Bauer und der Esel guten Samen sehen können, um eine reiche Ernte hervorzubringen. Ja, glaubt es mir, auch ein Esel kann das. Heute funktioniert das ganz anders. Bei meinen Radtouren sehe ich das, jetzt fängt das wieder im Herbst an, sehe ich das, diese Monster-Trecker, die bestückt sind mit Maschinen von allen Seiten. Und wenn er zum Beispiel bei A losfährt und in B ankommt, hat er mir in einem Zug hat er alles das gemacht, wofür der Bauer viermal latschen musste. Vielleicht sitzt der Bauer noch in der Kabine und hört Musik. Und so fängt Jesus an, dass es wie bei einem Sämann, der ausging, und das war immer noch, da mussten sie tatsächlich auch noch gehen, um zu säen. Einige Körner fielen auf den Weg. Schwupp, da landeten die Vögel und haben es gefressen. Anders fiel auf steinigen Boden, mit wenig das Erde, das ging zwar bald auf, weil aber die Tiefe fehlte, vertrocknete alles, sobald die Sonne aufging. Einiges ist unter die Dornen gefallen. Die Dornen wuchsen aber schneller, die hatten die Körner praktisch erstickt. Aber es ist nicht alles umsonst, sagt Jesus, denn einiges fiel auf gutes Land und brachte unterschiedliche Mengen Frucht, sagt Jesus, indem er alles erklärt. Am Ende sagt Jesus statt Amen, das was wir so kennen, den Satz, wer Ohren hat, der höre. Alle haben Ohren. Ja, ich kenne auch welche, die Ohren haben, aber die hören nichts, sie sind gehörlos. Aber sie hören nicht. Die meisten, die Ohren haben, hören nicht, was Jesus sagt. Aber ihn und seine Botschaft zu hören, dass Gott uns am Ende mit einer unvorstellbaren Fülle überraschen wird, ist entscheidend. Hört zu, sagt Jesus, dass mit dem dreifachen Scheitern, also einmal zu wenig Erde, dann die Dornen und sowas, das mit dem dreifachen Scheitern ist normal und stellt einen riesigen Erfolg dem gegenüber, 30, 60 oder 100 Mal so viel, wie gesät wurde. Und ich habe das untersucht. Das lässt aufhorchen, denn hier ist nichts selbstverständlich. Ja, die gute Saat geht auf. Was gesät wird, bringt Früchte. Nicht alles, aber das, was gedeiht, das wächst reichlich. Der gute Boden steht für die Menschen, die das Evangelium annehmen, es weitersagen und damit eine große Ernte einfahren, Menschen gewinnen. Und da sind die Möglichkeiten unwahrscheinlich, auch heute noch. Darum die Idee mit dem Adventkalender, nur nicht im Sande verlaufen lassen, sondern was Kreatives werden lassen. Ich habe einen Bauern gefragt, wie viel Körner eine Roggenähre hat. Er wusste es nicht. Da habe ich gesagt, ja, nehmen wir was Größeres, ein Maiskolben zum Beispiel. Ja, Denkpause gemacht und dann sagte er, sehr viele. Oh, ich bedankte mich für diese präzise Antwort, die half mir aber nicht, denn ich wollte zahlen. Und meine Lexika, die ich habe, die sind schon sehr alt, zum Teil 60, 70 Jahre alt. Und da kann man sowas nicht mehr nicht gucken, denn da waren die Körner noch nicht genmanipuliert. Da fällt ihre Ernte eben schwächer aus. Also ich habe gegoogelt. Eine Maisstaude kann maximal 5 Kolben hervorbringen, von einem Körnchen, ein Körnchen. Ich entschied mich nur für 3 Kolben, reicht auch. Ein Kolben kann 800 bis 1100 Körner erzeugen. Ich habe mich für 3 entschieden. Wahnsinn, 3000 Körner aus einem Korn. Ähnlich ist es beim Roggen. Aus einem Korn könnten 250 neue Körner entstehen. Und früher war das so, dass ein Roggenkorn oder Gerste oder Weizen, was weiß ich, das hat maximal so 1, 2, höchstens 3 Halme hervorgebracht. Heute ist es anders. Da wächst aus einem Korn ein kleiner Busch. Oft sind es 7, 8 bis 10 Halme. Und jeder Halm hat eine Ähre dran. Und wenn man da bedenkt, die sind so viereckig, sind so 4 Reihen, a 20 Körner, hat schon jede Ähre 80 Körner. Wahnsinn. Aber ich habe noch einen. Ich bin kein Gartenfreak, also ich kenne mich da nicht aus. Meine Frau war da besser drin. Ich habe immer nur die Technik gemacht, also umgraben und irgendwas neu anlegen und sowas. Aber sie wusste das. Also ich habe die Erdbeere. Eine Erdbeere, in eine Erdbeere ist schon mal vorneweg die halbe Apotheke drin. Vitamin C, Vitamin B9, B12, Eisen, Kalium und andere unaussprechlichen Begriffe. Und jetzt wisst ihr, warum die so teuer sind. Da ist die Rentenrezeptzuzahlung schon berücksichtigt. Wenn Sie das irgendwo am Stand oder so kaufen, bei uns stehen so Buden, dann nehmen die 6 Euro für so ein Kästchen. Boah, naja gut, 5 Euro Zuzahlung, dann war es doch billig. Ne? Die Botaniker sagen, dass nicht die rote, fleischige Beere, die uns so lecker schmeckt, die Frucht ist, sondern der Same befindet sich in den kleinen grün-gelben Pünktchen an der Außenhaut, wovon eine normale Erdbeere ca. 200 solche Pünktchen hat. Sie werden Nüsschen genannt, weil sie beim Zerbeißen knacken. Und wenn man bedenkt, wie viele Beeren an einer Erdbeerpflanze hängen, kann man fast nicht glauben, wie sie sich vermehren kann. Erstaunlich. Gottes Wort wirkt wie die ausgesäte Saat. Das gute Land und die Ränder wurden damals nach gleichen Muster eingesät, was mit Verlust zu tun hatte. Wie schnell sind wir frustriert, wenn so viel daneben geht, umsonst geschuftet. Passiert heute auch nicht. Die Saatmaschine ist computergesteuert, die sät da, wo er schon mal gewesen ist, nicht normal. Praktisch. Jesus kennt die Verlustseite, macht im Gleichnis vom Sämann aber Mut, meint nur nicht, ihr müsstet euch um alles kümmern. Ihr könnt säen, düngen, bewässern, aber das Entscheidende, das Wachsen, geschieht von selbst. Das wird mit automatisch übersetzt. Das braucht ihr nicht zu tun. Abwarten, bis der Same aufgeht, ist angesagt. Und wenn ihr euch mal so ein Körnchen mal nimmt, dann könnt ihr sehen, das ist oval und an der einen Ecke, also an einem Ende, da ist so eine flache Stelle. Und wenn man diese flache Stelle auseinander nimmt, sieht man nichts, aber da wird das Wachstum erzeugt. Dadurch, wenn das in der Erde kommt, das bringt neue Pflanze hervor. Könnt ihr mal untersuchen. Der Apostel Paulus hat das auch schon festgestellt. Er hat gepflanzt, Apollos hat begossen, aber Gott hat das Gedeihen gegeben. Und wo immer uns Gottes Wort anspricht, wo uns Bibelworte oder Predigt durchs Herz gehen, da wirkt Jesus, weil er in dem Wort gegenwärtig ist. Wenn auch Himmel und Erde vergehen, sein Wort und die, die an das Wort glauben, vergehen nicht. Zu seinem Lieblingsthema, das Himmelreich, bringt Jesus wieder ein Gleichnis vom Bauern. Er will damit die Frage klären, ist das, was man jetzt schon sieht, wirklich das Reich Gottes? So ein Durcheinander, so viele Denominationen, das ist nicht nur heute so, das war zur Zeit Jesu genauso. Da gab es schon so viele Unterschiede, der eine glaubte das, der andere das. Der Bauer im Gleichnis dient als Beispiel, er arbeitet sorgfältig, die Ernte soll gut werden. Sein Feind beobachtet seine Arbeit in alle, als alle schlafen, streute Unkrautsamen dazwischen, um das Wachsen zu behindern. die Ernte kaputt zu machen. Als die Mitarbeiter vom Bauern, ich habe das abgeändert, in der Bibel stehen Knechte, aber das ist zu diskriminierend, das sehen, wollen sie das Unkraut rauszupfen, weil die Wurzeln noch klein sind. Der Landwirt verbietet es. Dabei wird doch nur die Fläche zertrampelt, bleibt zu Hause. Und die Weizenpflanzen werden beschädigt. Aber der Bauer weiß, das Unkraut wird nach der Ernte vom Weizen getrennt. Die heutige Wissenschaft kennt das Unkraut. Ja, schon alleine der Name ist Unkraut. Der heißt dieser Giftsamen Taumellolch. Würde ich nie kaufen. Nun erklärt Jesus das Gleichnis, der Sämann ist Jesus selbst. Der Acker ist die Welt, unsere Erde, nicht etwa die Gemeinde der Glaubenden speziell. Die Freiheit in Christus bedeutet nicht, dass man Böses in der Gemeinde tolerieren kann und darf. Gottes Reich ist mehr aber als die Gemeinde, als die Kirche, als das, was wir kennen. Es ist seine souveräne Herrschaft über die Welt. Und wenn wir genau hinschauen, merken wir das auch, da wächst Unkraut und Weizen nebeneinander. Nicht alles kann man gleich erkennen. Aber Jesus, der seit seiner Himmelfahrt die Welt regiert, lässt Mörder, Vergewaltiger, Folterer, Messerstecher, Bombenleger und weiß nicht, was da alles noch gibt und alle, die sich nicht um Gottes Ordnung scheren, nicht gleich tot umfallen, sondern sie sollen umkehren. Doch diese Chance wird einmal zu Ende sein. Am Ende kommt das Gericht, das mit dem Erscheinen des Menschensohns am Himmel beginnt. Und da werden ihn alle sehen, die an ihn glaubten und die, die nicht an ihn glaubten. Und es werden wehklagen alle Stämme der Erde und sie werden sehen den Menschensohn kommen auf den Wolken des Himmels mit großer Kraft und Herrlichkeit. Seine Engel werden seine Auserwählten sammeln von einem Ende des Himmels bis zum anderen. Das heißt, dann werden die Schlechten von den Guten getrennt. In Gerettete und Verlorene, sagt Jesus. Und auf das Wort von Jesus ist Verlass in Ewigkeit. Die Menschen, die an ihn glauben, wird er in Sicherheit bringen und ihnen ein Leben ohne Leid, Pillen, Tränen in einer neuen Welt geben. Und das richte ich jetzt besonders an uns Senioren, ich zähle mich schon dazu, das wird die Zeit sein, wo wir alles das, was uns jetzt vielleicht plagt, auch wenn da jemand am Knie operiert ist und jetzt Gymnastik machen muss, alles das wird weg sein. Und wenn wir dort heulend ankommen, wird Gott selber uns die Tränen wischen. Darauf freue ich mich schon. Wie wichtig und kostbar das Himmelreich ist, sollen zwei kurze Gleichnisse, sie ähneln sich deutlich machen. Zwei Männer, der eine stößt zufällig beim Pflügen auf etwas Kostbares, der andere findet durch Suchen was Kostbares. Beide verkaufen jetzt alles, was sie hatten und kaufen diese Kostbarkeiten. Das Himmelreich gleicht darum einem Schatz im Acker oder einem Edelstein. Das bedeutet, das Himmelreich kostbarer ist als alles, was beide Männer bisher hatten und sie waren danach voll Freude. Daran stecken drei starke Gedanken. Wenn etwas so wertvoll ist, dann werden andere Dinge bedeutungslos. Und das Himmelreich ist ein Grund zur Freude, eine Freude, die ich mir und vielen Menschen wünsche. Und schließlich, wer das Himmelreich will, der muss sich von anderen Dingen lösen, was nicht immer leicht ist. Aber da sollte auch der Grundsatz beherzigt werden, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes, steht auch in der Bibel. Und wenn wir das im Blick haben oder so im Hinterkopf haben, dann wird manches leichter. Im Grunde sagt dieses Gleichnis nicht, alle sind bereit, sich von ihren Reichtümern zu trennen. Ein Grund, mich einmal zu fragen, wofür schlägt mein Herz? Und woran klebe ich noch? Als Beispiel fiel mir eine Geschichte ein, die steht nicht in der Bibel, obwohl sie aus Israel kommt. Soll auch schon mal vorkommen. Ein Mann kommt unverhofft zu sehr viel Geld. Aber vor lauter Angst, Diebe könnten ihm sein Geld aus der Truhe stehlen, kann er nicht schlafen. Die Truhe, ein kostbares Stück, wirklich, also alleine die Truhe zu klauen, wäre schon wertvoll gewesen, schien ihm plötzlich das dümmste versteckt zu sein. Der depperste Räuber ahnt doch, dass in dieser kostbaren Truhe etwas Wichtiges versteckt ist. Deshalb sucht er ständig das beste Versteck. Doch die Sorge um sein Geld macht ihn krank, sehr krank. Er geht zum Rabbi, einem jüdischen Lehrer. Er wollte sich bei ihm Rat holen, weil diese Jungs, die haben für jeden Pottendeckel, das gibt so viele Geschichten über Rabbis, also ich muss schon sagen, die wissen was. Der Rabbi rät ihm, nachdem er sich die Geschichte angehört hatte, Sie kommen erst zur Ruhe, mein Freund, wenn Sie ein Versteck haben, wo Sie selbst das Geld nicht mehr finden können. Was? So was gibt es? Wie funktioniert das? Fragte den Rabbi neugierig. Verschenken Sie Ihr Geld an die Armen. Das ist ja genial. Und bei denen ist es sicher, 100% sicher. Das steht schon in den Heiligen Schriften. Verkaufe alles, was du hast und gib's den Armen, so wirst du einen Schatz im Himmel haben. Und komm und folge Gott nach. Ja, so einfach ist das. Und diese Haltung des Vertrauens kann jeder Mensch einüben. Wir können alle nichts mitnehmen. Das letzte Hemd hat keine Taschen, der Sarg kein Tresor, obwohl es ganz moderne Särge gibt. Aber wir können alles schon mal vorausschicken. Was uns keiner nehmen kann, ist Glaube, Glück, Freude, Zufriedenheit, Dankbarkeit. Das ist der wahre Schatz und für den brauchen wir keine Truhe. Als Kind lag ich gerne beim Hüten unserer Ziege im Gras. Dabei schaute ich in den blauen Himmel mit seinen Wolken. Ein herrlicher Anblick. Und da, wo ich im Gras gelegen hatte, war überhaupt keine Industrie. Das war in Polen. Und der Himmel war wirklich sowas von blau. Und die Wolken weiß. Ich kann es euch nicht anders beschreiben. Einmalig. Und manchmal dachte ich, in den Wolkengebilden sogar Gott zu sehen. Auf alle Fälle dachte ich, da oben muss doch Gott wohnen. Diese kindliche Fantasie wird von vielen Menschen geteilt. Der sichtbare Himmel über uns ist mit dem, den Jesus meint, aber nicht vergleichbar. Das Himmelreich, sagte, gleicht einem Senfkorn. Es ist sehr klein, kaum wahrnehmbar. Am Ende aber wird es alles überragen. Vorweg, der Senfsamen, den wir kennen, das kleine gelbe Kügelchen aus dem Gurkenglas, das ist es nicht. Das ist es nicht. Der Senfsamen, der im Orient üblich ist, den Jesus meint, ist viel kleiner, eher wie grob gemahlener Pfeffer oder wie Erde. Ich hatte sowas schon mal in der Hand. Ich hatte sowas mal so ein ganz kleines Tütchen gekriegt und dann habe ich das zu Hause, wollte ich mir eine Hecke pflanzen. Ich dachte, wenn das die Größe da von anderen Pflanzen überragt, wird es doch günstig sein. Aber nichts ist aufgegangen. Vielleicht hätte ich die Körner richtig mit diesem Ende, wo der Keim drin ist, einsetzen können. Aber wie will ich das machen? Das war selbst für eine Pinzette zu klein. Also, der Senfsamen, den Jesus meint, ist viel kleiner. Und der Senfbau, aber der daraus entsteht, wird an Größe alles übrige Gartengemüse übertreffen. Damit wir das Gleichnis auch verstehen, Jesus ist der Sämann. Das Senfkorn ist Gottes neue Welt. Der Acker ist unsere Erde, auf der wir leben, in die die Botschaft von Jesus gesät wird. Und der Senfbaum ist die vollendete Welt Gottes am Ende der Zeit. Die Vögel, die darin nisten, sind die Menschen aus aller Welt, die mit Gott leben. Sie werden in dieser neuen Welt ein ewiges Zuhause finden. Wir sehen erstaunt, was seit dem ersten Weihnachten schon gewachsen ist. Die Christen hoffen aller Zuversicht, dass Gott das Himmelreich wachsen lässt und er bald wiederkommen wird. Manches ist wirklich nicht zu ertragen. Also ich kenne Menschen, die einfach aus diesem Durcheinander, in dem wir teilweise auch leben, mit dem wir konfrontiert werden, sich gerne auf und davon machen möchten. Sehr viele Menschen dauert es wirklich zu lange. Doch der Volksmund sagt, gut Ding will Weile haben. In Barcelona zum Beispiel, in Spanien, wird die Basilica Sagrada Familia, die heilige Familie, schon 140 Jahre gebaut. Ich wette, dass alle, die nach Spanien in Urlaub fahren, sind da schon mal drin gewesen. Weil die wird noch gebaut, obwohl man schon reingehen kann. Es wäre ein großartiger Bau. Viele sehen Parallelen sogar zum Himmelreich, das mit Jesus begann. Ich habe gedacht, gut, guck's mal im Internet nach, wie das aussieht. Aber von außen, wenn das Himmelreich so aussieht. Aber jetzt habe ich kürzlich einen Bericht gesehen, da wurde nur innen gezeigt. Tausende von Menschen wälzen sich da jeden Tag durch. Und wenn man von innen an die Wände und außen durch die Fenster oder durch die, auf die bunten Fenster schaut, da ist das schon angenehm, aber von außen nichts Bedeutendes. Und noch steht die Vollendung dieses Tempels da aus, soll in diesem Jahrzehnt wohl zu Ende kommen. Aber noch steht die Vollendung des Reiches Gottes auch aus. Doch das Wachsen der Gottesfamilie dauert an. Menschen werden in seine Gemeinschaft gerufen und bald wird auch Gottes Gemeinde vollendet sein. Er baut auf dem Grund der Apostel und Propheten, wo Jesus Christus der Eckstein ist, auf welchen der ganze Bau ineinander gefügt, wächst zu einem heiligen Tempel in dem Herrn. Ich beobachte in vielen Gemeinden, dass die Evangelisationstätigkeit, die missionarische Tätigkeit irgendwie zum Stillstand gekommen ist oder eingeschlafen ist. Das muss sich ändern, sonst werden wir zu dem Ende nicht kommen. Die religiösen Führer waren voll Hass und Neid, weil die Menschen in Scharen Jesus folgten und sich seine Predigten anhörten und fragten sich, wie kriegen wir den von unserer Kanzel wieder weg? Mit deiner politischen Frage wollen sie ihn kriegen. Soll man dem verhassten römischen Kaiser Steuer zahlen oder nicht? Jesus hört sich das an, lässt sich gelassen eine Münze geben, als hätte er zuvor so eine solche noch nie gesehen und fragt, wessen Bild ist das da drauf? Ah, empört, sagen die, natürlich des Kaisers. Also gut, sagt er, dann gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist und Gott, was Gottes ist. Die Frage war beantwortet. Die religiösen Führer waren wütend. Sie haben versagt, weil sie den Leuten und dem Kaiser nach dem Mund redeten, weil sie keinen Ärger wollten. Sie sind einfach so durchgeschlittert. Jesus aber predigte in einer neuen Art von Gottes Liebe. Sie müssen nicht zuerst Gott dienen, nicht seine Gebote oder Rituale einhalten, um uns bei Gott in Erinnerung zu rufen, ihn gnädig zu stimmen. Alles nicht nötig. Das Geheimnis bei Jesus ist, dass nur Menschen in das Reich Gottes finden oder hineinkommen, die es empfangen. Da wird nichts verdient, da werden wir einfach nur beschenkt. Das ist der Schlüssel. Der Evangelist Johannes schreibt in seinem ersten Brief, darin besteht die Liebe nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern er liebte uns und sandte seinen Sohn zur Versöhnung für unsere Sünden. Die Liebe ist so stark, dass Jesus nur am Kreuz für seine Feinde betet, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und wenn jemand mich so liebt, dann kann ich ihm getrost mein Leben anvertrauen, ihm folgen. Doch da, wo er persönlich wird, ignorieren die meisten die Einladung, statt ihm zu vertrauen. Selbst nach 2000 Jahren ist eine Predigt der grenzenlosen Liebe Gottes zu Freund und Feind ein Stein des Anstoßes, für viele ein Skandal. In Kapernaum, seinem Zuhause, begegnet Jesus mit seinen Jüngern den Steuereintreibern. Sie wollen von den Jüngern wissen, zahlt eure Meister eigentlich die Tempelsteuer? Den Tempelgroschen? Hoppala, das will das noch weg hier. Zahlt er auch den Tempelgroschen? Petrus wieder schnell dabei, ja, ja. Aber bevor er nachfragen kann, greift Jesus ein und macht mit einem Beispiel deutlich, dass er über dem Tempel steht. Darum braucht er und alle, die zu ihm gehören, keine Tempelsteuer zu zahlen. Und fügt gleich noch ein Gleichnis an. Das ist wie bei einem König. Er, seine Familie und der ganze Hofstaat sind von der Zahlung einer Steuer befreit. Petrus, pass auf, damit sie Ruhe geben, nimm deine Angel und geh an den See. Und der erste Fisch, der anbeißt, den nimm, und wenn du sein Maul aufmachst, um den Haken rauszuholen, wirst du darin ein, zwei Groschenstück finden. Nimm den raus und gib's ihnen für dich und für mich. Du sagst vielleicht, ist ein kleines Wunder. Aber auch kleine Wunder sind Wunder. Die können wir nicht abschwächen. Und bei dem Fischwunder wird noch etwas anders, ganz wichtig. Da wird die Verbindung zwischen Vater und Sohn dargestellt. Der Vater lässt den Sohn nicht im Stich und präpariert den Fisch so, dass da auch wirklich eine Münze drin ist. Noch heute erinnert man sich an dieses Wunder am See Genezareth. Ein Gasthof serviert den Petrusfisch mit einer Münze. Und ich weiß, dass die Israel-Touristen auch da schon gegessen haben. Ich habe jetzt hier eine Fischdekoration. Den Zettel möchte ich jedem nachher geben. Und da klebt hier vorne eine 2-Cent-Münze. Den Fisch kann man nicht essen. Er ist auch nicht grundsätzlich so schön wie der hier auf diesem Blatt, weil mir der Toner ausgegangen ist. Da ist er stellenweise gelb. Gelbe Fische, ich weiß nicht. Also die Münze kann man brauchen, den Fisch kann man nicht essen. Aber zur Erinnerung, und ich habe auf der Rückseite eine Liste von 10 Gleichnissen. Es lohnt sich nachzulesen, denn ich habe hier nur eine kleine Auswahl getroffen. Wein und Weinberg sind in der Bibel oft ein Thema. Darum sagt Jesus, dass es wie bei einem großen Gutsbesitzer, der früh auf den Marktplatz ging, um Arbeiter für seinen Weinberg einzustellen. Er vereinbarte mit ihnen einen Silbergroschen als Tageslohn und schickte sie in den Weinberg. Das machte er alle paar Stunden. Selbst abends um 5 standen da noch Leute rum. Darum fragte er sie, warum habt ihr nicht gearbeitet? Warum, warum? Weil uns niemand haben wollte. Also ab, Marsch zu den anderen in den Weinberg. Jetzt kommt die Abrechnung. Zum Feierabend kommt der Verwalter mit dem Geldkoffer zum Weinberg und der Chef weist ihn an, zahl die Arbeiter aus, die zuletzt dabei waren, und dann arbeite dich nach oben bis zu den Ersten. Und dann schickst du nach Hause die Leute. Als die erst um 5 Uhr Eingestellten, also ob das wirklich 5 Uhr war oder vielleicht schon später, es war kurz vorm Sonnenuntergang, als die erst um 5 Uhr Eingestellten einen Silbergroschen, einen vollen Tageslohn erhielten, hat die Frühschichtkolonne schon glücklich da reingeguckt und sagt, dann kriegen wir 8 Silbergroschen, weil sie nun den ganzen Tag in Weinberg waren. Aber der Verwalter zahlt nur einen Silbergroschen, eben den vereinbarten Tageslohn. Da beschweren sie sich, hey, was soll das, kannst du nicht rechnen? Die da haben nur eine Stunde gearbeitet, wir aber den ganzen Tag in der Hitze geschuftet. Der Gutsbesitzer muss schlichten. Ich bin nicht ungerecht, mein Freund. Du warst doch mit dem üblichen Tageslohn heute früh einverstanden. Willst du dich etwa beklagen, dass ich gütig bin? Also nimm dein Geld, sei zufrieden und einen schönen Abend und geh nach Hause. Manchmal irritieren mich diese Geschichten. Die Arbeiter, die von morgens bis abends in Weinberg malocht haben, bekommen nicht mehr Lohn als die, die nur eine Stunde arbeiten? Was soll das? Wir verstehen die Klagen der Dauerarbeiter. Der Ruf nach Gewerkschaft ist schon vorprogrammiert. Angenommen aber, wir würden den ganzen Tag mit Warten auf Arbeit verplempern, doch dann die erste Überraschung. Es gibt noch Arbeit. Wenn auch vermutlich nicht für den vollen Tageslohn. Wäre ja logisch. Aber dann kommt die zweite Überraschung. Nach getaner Arbeit erhalten wir einen Silbergroschen, einen Tageslohn damals genug, um die Familie zu versorgen. Gott ist ohne Vorbedingung barmherzig, gnädig und von großer Güte. Die Barmherzigkeit ist der entscheidende Faktor. In Matthäus 25 wird durch mehrere Gleichnisse die Trennung der Menschen am Ende der Tage verdeutlicht. Mit den geringsten Brüdern und Schwestern sind alle gemeint, die in Not sind. Und die Not auch in den heutigen Tagen ist fast übermächtig. Sich überall für unsere leidenden Geschwister stark zu machen, sollte ganz selbstverständlich sein. Das ist Gottesdienst. Und Jesus identifiziert sich ganz in besonderer Weise mit allen, die hungern, dürsten, fremd sind, krank, unbekleidet, gefangen sind. Barmherzigkeit nimmt Jesus persönlich, das ist Chefsache. Ergreife das Leben, ewige Leben, wozu du berufen wirst, ermutigt Paulus den Timotheus. Und zum ewigen Leben berufen zu sein, ist kein Lottogewinn, sondern ein Geschenk. Ich sagte es schon, das uns von Gott gemacht wird, damit wir reiche Ernte daraus machen. Gott beruft uns, um den Menschen um uns herum Hoffnung zu vermitteln. In seinen Gleichnissen weckt Jesus Freude und das Bewusstsein für Gottes neue Welt. Das ist ein großes Thema. Mit seinem Kommen in unsere Welt ist es nahe herbeigekommen, sagt die Bibel. Aber erst wenn er wiederkommt, am Ende der Tage, wird er es vollenden. Jesus muss darum die Schriftgelehrten belehren. So wie ihr denkt, seid ihr im Irrtum, weil ihr die Schrift nicht kennt. Den Himmel gibt's wirklich. Das konnten die Sadduzäer zum Beispiel, eine Gruppe, die damals sehr aktiv war, kaum glauben. Der Gedanke, dass wir am Ende der Zeiten auferstehen, war für sie absurd. Jesus fordert sie heraus und sagt, bleibt doch nicht bei dem stehen, was ihr euch vorstellen könnt. Es gibt nur eine Dimension. Ein kleiner Junge war in der Sonntagsschule. Als er nach Hause kommt, fragt ihn die Mutter, was hat denn der Sonntagsschulonkel erzählt? Er überlegt kurz und sagt, der Heiland Jesus kommt wieder. Und dann stellt er alles auf den Kopf. Die Mutter ist erschrocken. Und von dem Tag an übt der Kleine den Kopfstand. Er dachte, wenn Jesus alles auf den Kopf stellt, dann will er aus diesem Blickwinkel alles sehen. Gut resultiert. Im Himmel gelten ganz andere Dimensionen, das müssen wir uns vorstellen. Unvorstellbare Neuerungen von unfassbarer Tragweite. Aber vor allem regiert dort die tiefste Liebe und Erfüllung. Viele Menschen in unseren Tagen geht es nicht anders als den Religionslehrern damals. Die Zukunft und die Welt sind dunkel. Es wird dennoch regiert. Nicht in Moskau, nicht in Washington oder in Peking, sondern hier auf Erden. Aber ganz von oben, vom Himmel her. Gott sitzt im Regiment, darum fürchte ich mich nicht. Dabei ist das eine ganz sicher. Den Himmel, der als Märchen abgetan hat, gibt's wirklich. Den Ort höchster Geborgenheit und tiefster Gemeinschaft in den fürsorglichen Armen des Königs aller Könige. Und Jesus bringt alle, die ihm vertrauen, dorthin. Wirklich. Wer Ohren hat zu hören, der höre. Was der Seher Johannes schreibt, ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde, denn der erste Himmel und die erste Erde sind vergangen. Amen.